Hallo und herzlich willkommen zum Message-Podcast der LifePoint Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht und dass du dadurch gesegnet wirst.
Ich glaube, die Kinder gehen jetzt auch raus, ne, zur Kinderstunde. Okay, ihr könnt die Frau Abby da folgen, wenn ihr möchtet. Sie wird euch was Schönes anzubieten haben. Na, seid ihr noch für eine Predigt reif oder bereit nach dieser wunderbaren Zeit? Vielen Dank, Manni. Das ist richtig stark. Also solche Momente kann man nicht selber kreieren oder schaffen. Die müssen einfach entstehen. Und die entstehen nur, wenn wir wirklich den Herrn in unsere Mitte eigentlich mit einladen, dass wir ihn einladen, sondern komm her, sei mitten unter uns, rede mit uns, zeig uns, was so in uns so los ist, was uns bewegt, was uns beschäftigt, und er wird mit uns reden und wir werden manche Sachen zu spüren bekommen, zu bemerken bekommen, zu verstehen bekommen, und das leitet uns dann und er hilft uns dann natürlich ein bisschen voranzukommen. Ich hoffe, diese Zeit war für euch ein richtiger Segen, genauso wie es für mich gewesen ist. Aber ja, wir wollen jetzt mal in die Predigt eintauchen. Wir haben jetzt eigentlich ein bisschen, das passt dazu, dass wenn man in Lobpreis drin ist, da geht man ein bisschen back to the roots, so wir sagen. Dann geht man wieder zu den Wurzeln, worum es eigentlich geht, dass wir geschaffen worden sind. Dass wir als Menschheit für einen bestimmten Zweck geschaffen worden sind. Und das ist, den Herrn anzubieten. Mit ihm in einer Beziehung zu sein. Einen Austausch mit ihm zu erleben. Darum geht's. Deswegen gibt es dich und mich. Das ist eigentlich der eigentliche Zweck von unserem Dasein. Und da passt es eigentlich, dass unsere jetzige Serie Back to the Roots heißt. Hier nämlich geht's darum, dass wir uns das eher verstaubtere Teil der Bibel, das Alte Testament, uns ein bisschen näher anschauen und sehen, was ist der rote Faden, der sich da durchzieht und was hat es mit unserem heutigen Tag zu tun. Und letzte Woche hat der Robin uns mit reingenommen, worum es geht. Und da hat der Robin uns über die ersten drei Punkte gesprochen, fang mit der Schöpfung an, dann ging es zum Sündenfall und dann ging es zur großen Flut. Und in der Schöpfung haben wir gesehen, dass wir, wie gesagt, wir mit Gott dazu geschaffen worden sind, in einer Beziehung mit ihm zu sein. Das ist unser Zweck. Und das war richtig schön, alles war richtig gut unterwegs, aber dann kam ein Vorfall, das die Welt für immer verändert hat, und das ist der Sündenfall, wo wir als Menschheit durch Adam und Eva uns dafür entschieden haben, den Herrn, dem Gott, unseren Rücken zu kehren und unseren eigenen Weg einzuschlagen. Das heißt, wir wollten wie Gott sein. Wir wollten seine Stelle einnehmen und nicht auf ihn hören. Und das hat dann alles verdorben. Das hat alles wirklich aus den Bahnen geschlagen. Und das nächste große Ereignis war die große Flut. Und Gott hat gesagt, okay, er hat schon von Anfang an versprochen, dass er die Menschheit retten würde. Das war eins von den ersten Worten, die er eigentlich der Eva gesagt hat, dass ihr Samen die Schlange den Kopf zertreten würde. Und da fing es an. Aber davor war die Hoffnung, dass die Menschheit sich etwas richten würde. Aber das kam nicht zustande. Stattdessen wurden sie immer, immer schlechter und sind in Verdorbenheit gefallen. Und das trübte den Gott so sehr, dass er sagte, also ich kann nicht mehr, ich fange von vorne an. Ich mache alles platt, ich werde alles einfach wieder wegmachen und von vorne anfangen, bis er Noah sah. Und es steht in der Bibel, Noah aber fand beim Herrn Gnade. Und durch Noah sind wir immer noch da. Wegen Noah, seiner Hingabe zum Herrn, ist die Menschheit gerettet worden. Und in gewisser Hinsicht, wir wissen die Geschichte von der großen Flut, wo Noah die Arche gebaut hat und mit seiner Familie rein, mit ein paar von jedes Tier, die damals da gelebt haben, sind sie in diese Arche rein und sind durch die Flut gekommen. Und das ist eigentlich ein Symbol für die Taufe gewesen. Die sind ins neue Leben getauft worden. Und das ist eigentlich, das war ein Vorreiter davon, was die Taufe eigentlich bedeutet. Dass Gott uns nimmt, er bringt uns durch diesen Tod und dann kommen wir auf der anderen Seite in eine neue Welt, in ein neues Leben rein. Und wir sind jetzt gerade in dem Punkt angekommen. Ich möchte mit dieser Story weitermachen. Und zwar wollen wir etwa 300 Jahre nach der Flut hier wieder Start machen. Und zwar mit unserem Glaubensvater Abraham. Ja? Unser Glaubensvorfahrer Abraham. Und Abraham, interessanterweise, ich habe hier, als ich dabei war, die Predigt vorzubereiten, nach manchen Rechnungen lebte der Noah noch, als Abraham geboren wurde. Wenn man das sich überlegt, ne? Also wenn du sagst, okay, ich möchte den Mann treffen, der die Arche gebaut hat, wenn du das tun könntest, wie Hammer wäre das eigentlich, ne? Und Abraham kam zur Welt so in dem Zeitspann, wo Noah eigentlich noch am Leben war. Und der Noah selber, das war schon 300 Jahre nach der Flut, es hatte sich manches entwickelt, die Menschheit hatte sich wieder vermehrt und es gab eine Stadt im Süden des heutigen Iraks, das heißt Ur. Das war eine sehr entwickelte Stadt und da ist der Abraham zum Mann Terah als Sohn geboren wurde. Und diese Stadt ist ganz interessant, weil die Archäologen, die das jetzt ausgraben, haben bemerkt, dass die Stadt sehr für die Zeit modern war. Die hatten sogar einen modernen Wassersanitätsversorgungssystem. Zu der Zeit, wir reden von 3.000, 4.000 Jahre von unserer heutigen Zeit jetzt, sogar mehr wahrscheinlich. Aber die Zeit, also es war eine sehr moderne, sehr eingelebte Stadt. Und während Abraham da ist, das ist ein perfekter Ort, auf die Welt zu kommen zu der Zeit. Da hat er wahrscheinlich viele Gelegenheiten gehabt, sich selber zu entwickeln, reich zu werden, wer weiß was. Und da kommt ein Wort zu Abraham oder Abram, so wie er damals hieß. Und das Wort lautet, der Herr sagte zu Abraham, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Das ist ein krasses Wort. Also ehrlich gesagt kann man über Abraham eine längere Predigtserie selber schreiben. Aber deswegen will ich ganz schnell über die Hauptpunkte gehen. Aber hier sehen wir, dass Abraham von Gott ein Wort bekommt, das sagt, verlass alles, was du weißt, geh in ein fremdes Land, ich werde es dir als Erbe geben und durch dich wird die ganze Menschheit gesegnet werden. Und was wir hier sehen ist, Abraham wurde auch als Gottes Freund bekannt. So hat diesen Titel bekommen, Gottes Freund. Was heißt es, mit jemandem Freund zu sein? Das heißt, es gibt ein Vertrauen zwischen Menschen. Es gibt eine Bindung zwischen ihnen. Die schätzen sich gegenseitig. Das ist, was Freundschaft ist. Und Abraham war Gottes Freund. Und das kam daher, dass er eine Demut und eine Offenheit geprägt hat, das andere Menschen nicht hatten. Und er war auch dem Gott gehorsam, hat verstanden, wer Gott ist. Also wir können mit einem Präsidenten Freund sein, ne? Persönlich. Aber wenn wir wissen auch, dass diese Person Macht hat, dann hören wir auch ein bisschen vorsichtiger zu, was er sagt. Und wir wollen diese Macht nicht irgendwie prüfen und sagen, hey, bis wo sind die Grenzen, sondern wir halten uns da. Es gibt eine gewisse Ehrfurcht in dieser Freundschaft. Und das ist genau, was Abraham seine Beziehung zu Gott geprägt hat. Und Gott hat ihm einen Segen versprochen, dass er Stammvater vieler Völker werden würde. Und da muss man bekennen, dass zu der Zeit Abraham eigentlich kinderlos war. Der hat eine sehr schöne Frau geheiratet, aber die konnte keine Kinder bekommen, die Sarai. Und für viele Jahre haben sie wahrscheinlich versucht, ein Kind zu bekommen. Es kam nicht zustande. Und dann kommt der Gott und sagt, hey, ich mache dir einen Deal. Ich gebe dir ein Kind. Und es wird nicht nur ein Kind sein, es wird der Stammvater von vielen Völkern werden. Du wirst der Stammvater von vielen Völkern werden. Und zu der Zeit, menschlich gesehen, war das unmöglich. Unmöglich. Denn Abraham sagt, ich kann keine Kinder erzeugen oder meine Frau bekommt keine Kinder. Die wussten wahrscheinlich nicht, warum das nicht so funktioniert hat. Und alles, was er wusste, ist, von menschlich ist das unmöglich. Aber Gott sagt, ich werde es dir versprechen. Und er hat Gott geglaubt. Genau wie er zu Noah gekommen ist, gesagt, bau mir eine Arche, es kommt eine Flut. Ich wette, die meisten Leute haben ihn ausgelacht. Was machst du, was baust du denn für ein Ding hier mitten im Land, was soll das denn? Und er sagt, das ist ein Boot. Die lachen ihn aus. Und genauso wäre es wahrscheinlich für Abraham gewesen, wenn jemand ihm gesagt hätte, du wirst ein Kind bekommen. Aber Abraham hat Gott nicht ausgelacht. Er hat ihn geglaubt. Gesagt, ja, das kann zustande kommen. Und deswegen ist er wirklich zum Stammvater aller Völker geworden. Aber wie? Wir reden jetzt auch von genetisch gesehen. Klar, da kann man sich darüber eigentlich ein bisschen diskutieren. Aber ich habe diesen Vers vergessen. Aber hier steht, Abraham setzte sein ganzes Vertrauen auf Gott und so fand er in Gottes Anerkennung. Ne? Und das ist wo es herkommt, dass er der Stammvater aller Völker geworden ist. Der ist der Stammvater des echten Glaubens, wo er sagt, ich vertraue dem Herrn, ich werde mein Ganzes ihm geben. Und dadurch ist er wirklich zum Stammvater von uns allen geworden im Glauben. Der ist ein Vorbild für uns. Und die Verheißung hier ist, dass sein Name berühmt sein würde. Und jeder fast auf der Welt kennt Abraham. Das ist eine ganz bekannte Figur geworden. Und es sind wirklich viele Menschen, sind durch ihn wirklich gesegnet worden. Er ist sogar der Vorbereiter des eigentlichen Retters geworden. Der Vorfahre des eigentlichen Retters. Und das ist wirklich ja eine Hammer-Sache. Und nach Abraham kam sein Sohn Josef auf die, sein Sohn Isaac auf die Welt. Und Isaac wurde dann Vater von Jakob und Jakob wurde dann Vater zu einem gewissen Josef, wenn er von Josef schon gehört hat. Giuseppe, wir haben Josef unter uns. Aber der wird, Jakob wird Vater zu Josef. Und ein bisschen muss ich über Jakob erzählen, denn Jakob ist ein interessanter Typ. Der ist der der kleinere Zwilling von Isaac und sein Name heißt eigentlich Betrüger. Der war nicht ein sehr ehrlicher Mensch. Ne? Der war ein bisschen schwächer in wie er körperlich gesehen, aber der war sehr, sehr listig. Und er hat seine List für seine eigenen Vorteile benutzt. Und deswegen wurde er als Betrüger bekannt. Und wenn ich jetzt Gott gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, ich will diesen Betrüger nehmen und ihn als eine wichtige Figur im Stammbaum von Gottes Volk benutzen. Aber Gott denkt nicht so wie wir. Er sieht das Herz, er sieht, was eigentlich den Menschen macht und wo sein Herz eigentlich ist, wo seine Treue eigentlich liegt. Und er ging mit Jakob, er wandelte mit Jakob, er kümmerte sich um Jakob bis zum Punkt, wo Jakob mit ihm eigentlich physisch gesehen gekämpft hat. Und dadurch bekam er seinen neuen Namen Israel. Was heißt? Es heißt derjenige, der mit Gott kämpft oder Gotteskämpfer. Und das ist, was Israel heißt. Ne? Und Israel wurde dann Vater zu Josef. Und Josef war sein Lieblingssohn, denn Josef hatte zwei Frauen, die Rahel und die Lea. Und Rahel war Josefs Lieblingsfrau. Der wollte sie eigentlich heiraten, aber sein Schwiegervater hat ihm zuerst die Lea gegeben, hat ihn damit betrogen eigentlich. Ne? Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber deswegen waren die Kinder von Rahel für ihn besonders beliebt. Und Josef war eins von diesen Jungs. Und Josef hatte eine sehr besondere Fähigkeit von Geburt an, dass er Träume interpretieren konnte. Und wir sehen hier eine Geschichte, das hier passiert. Er ist jetzt so, ich glaube, ich würde sagen 12, 13 Jahre alt und er bekommt einen Traum. Es steht hier, eines Nachts hatte Josef einen Traum. Als er seinen Brüdern am nächsten Morgen davon erzählte, wurden sie noch wütender auf ihn. Hört mal, was ich geträumt habe, rief Josef. Also, wir waren auf dem Feld und banden das Getreide im Garben zusammen. Da richtete meine sich plötzlich auf und blieb aufrecht stehen. Eure dagegen bildeten einen Kreis darum und verbeugten sich tief vor meiner Garbe. Was? Du willst also König werden und dich als Herrscher über uns aufspielen? Schrien seine Brüder. Sie hassten ihn nun noch mehr, weil er das geträumt und so selbstherrlich davon berichtet hatte. Hier ist mehr im Spiel. Habt ihr schon mal so eine türkische Serie geguckt? So richtig dizzy, ne? Kennt ihr doch, ne? Da ist immer so Intrige drin. Hier, ich sag dir, die Geschichte von Jakob und seinen Vater könnte eine Serie gewesen sein. Also echt. Und die Intrige hier ist, dass Josef außer sich selber 11 andere Brüder hatte. Eins war sein eigentlich leiblicher Bruder und die anderen waren alle Halbbrüder von der Lea. Und es gab Konkurrenz in der Familie drin. Und deswegen haben die Brüder von Lea, die Kinder von Lea, die Kinder von Rahel gehasst, weil Jakob sie als Lieblingskinder betrachtet hat. Der hat ihnen wirklich mehr Fürsorge gezeigt und alles. Und die anderen Brüder, obwohl sie älter waren und genauso fähig waren und begabt waren, wurde nicht von Jakob beachtet. Und deswegen haben sie Josef und seinen Bruder Benjamin eher Josef mehr gehasst, weil er auch solche Behauptungen von sich gegeben hat. Und nun, Josef, das war wirklich eine richtige Gabe. Die Gabe gab es auch. Und Josef hat das angewendet, aber er hat es nicht richtig angewendet. Er hat es in einer Weise angewendet, die nicht zu den Folgen, die nicht dazu geführt hat, was Gott wollte. Und deswegen, das kam von seiner, Unreifheit, würde ich sagen, von seiner Unreife her. Und was hier raus wurde, ist, dass der ging so auf den Keks und seinen Brüdern, dass sie ihn zum Punkt kommen, die verkaufen ihren Sklavenhändlern und sagen dem Vater, dass der Josef gestorben ist. Und natürlich ist der Jakob total am Boden zerstört, mein Sohn ist weg und alles. Und Josef wird in die, nach Ägypten verkauft. Dort kommt er als Sklave an und Gott aber hat seinen Segen auf ihn. Und durch harte Arbeit, durch seinen Glaube, den er vertieft, kommt er dann einen ganz hohen Posten in Ägypten an, wie wir es hier sehen. Und er wird quasi zum zweitstärksten Herrscher in Ägypten, nach dem Pharao. Und Gott benutzt das, um seine Familie aus einer Dürre zu retten in Ägypten. Und was interessant ist, irgendwie, der Jakob hat doch gewusst, dass Josef nicht mehr da war. Er hat gedacht, er sei gestorben. Aber dann gibt es eine Wiederauferstehung. Und das ist eigentlich, was man oft in der Bibel sieht. Das ist ein Teil des roten Fadens. Es geht immer um Tod und Wiederauferstehung. Und Josef kommt vom Tod wieder zurück für Jakob. Er ist wieder da. Aber diesmal ist er ein Herrscher. Er hat das Sagen. Und er rettet seine Familie nach Ägypten. Und sie können in dieser ganz dürren Zeit sich gut versorgen. Und Ägypten zu der Zeit war ein sehr, sehr reiches Land. Ja? Hat sehr fruchtbaren Boden gehabt. Man konnte sich dort gut ausbreiten. Und die Familie bekommt einen Segen vom Pharao und von Josef. Und die Kinder Israels vermehren sich in diesem fruchtbaren Land. Aber hier ist der Spoiler. Es war nicht so für immer gemeint. Aber hier ist die Sache. Ne? Wenn alles gut geht, was machen wir denn als Menschen? Wir lassen uns nieder. Wir sagen, hier ist gut, warum soll ich weiterziehen? Ist doch schön. Aber es gab hier diese Verheißung, der Gott dem Abraham gegeben hatte. Und was war das? Ich gebe dir dieses Land Kanaan. Das ist das verheißene Land. Und jetzt, wenn es jetzt den Nachkommen von Abraham irgendwo gut geht, dann wollen sie nicht in dieses verheißene Land ziehen möchten, weil es geht denen gut. Und was passiert dann? Ja? Manchmal lässt Gott uns etwas erleben, damit wir ihm nachfolgen, statt an der gleichen Stelle zu bleiben. Und was passiert ist, ein neuer Pharao, ein neuer Herrscher kommt an die Macht, der die Kinder Israels eher als Bedrohung betrachtet, sagt, die haben sich sehr stark vermehrt, die können sich eines Tages gegen uns aufbäumen, deswegen tun wir das Listige und versklaven wir sie. Und für 450 Jahre müssen die Kinder Israels als Sklaven im Land Ägypten leben. Was interessant ist, Josef wusste aber, dass das nicht ihr endgültiger Ort ist. Denn Josef, vor dem er starb, gab eigentlich Anweisungen, was sie mit seinen Gebeinen tun sollte. Was sagt er? Josef hat nämlich den Israeliten ein Versprechen abgenommen und gesagt, Gott wird euch bestimmt eines Tages zu Hilfe kommen und euch aus Ägypten herausführen. Dann nehmt auch meine Gebeine von hier mit. Er wusste, sogar im Tod wusste Josef, dass das nicht die Endstation war für Israel. Er wusste, was die Verheißung war. Und das ist wieder dieser rote Faden. Wir wissen, was uns die Verheißung von Gott ist. Dass er zurückkommen wird. Dass wir nicht für diese Welt leben. Wir leben für die Ewigkeit. Und das hat Josef eigentlich verstanden. Aber 450 Jahre müssen Kinder Israels unter dieser Sklaverei leiden. Und am Ende schreien sie zu Gott, sagen, ich kann es nicht mehr aushalten. Wir müssen hier befreit werden, sogar wenn das Land reich ist. Wir sind hier versklavt, wir sind hier eingekerkert. Wir brauchen eine Rettung. Und was macht Gott? Er hört auf sie und er schickt ihnen einen Retter. Und das ist der Mose. Mose ist ein ganz interessanter Typ, ist genauso einer. Wir glauben wirklich wahrscheinlich, dass dieses Internationale eigentlich für uns sowas Modernes ist, aber ist eigentlich nicht so. Ist eigentlich nicht so. Der Mose war, ich würde ihn als Third Culture Kid betrachten. Ein Junge, ein Mensch, der zwischen den Kulturen aufgewachsen ist, weil der Pharao zu der Zeit hat gesagt, die Kinder Israels vermehren sich so sehr, dass wir ihre Kinder abtöten müssen. Und er gab ein Befehl, dass alle neugeborenen Jungen des Volkes Israels in Nil geworfen werden müssten, dass sie einfach vernichtet werden müssen. Und Mose wird in dieser Zeit gerettet. Und er wird nicht von irgendeiner Person gerettet, sondern von eins von den Töchtern des Pharaos, von einer Prinzessin. Ne? Der ist ein Hebräer und er wächst im Tempel, beim Pharao auf. Ne? Er wird dort großgezogen, er wird dort ausgebildet, er kann die Sprache von den Ägyptern, er kennt ihre Wissenschaft, er kennt ihre Kultur, er ist total ausgebildet, er ist der perfekte Agent, um die Kinder Israels zu retten. Und das bemerkt er auch nach einer Zeit. Er merkt, hey ja, ich kann das zustande bringen. Er hat wahrscheinlich mitbekommen, dass er da eine größere Berufung hatte. Und er versucht es auf eigenen Mitteln zu tun. Er sagt, ich werde gehen und ich werde mein Volk von diesen Ägyptern retten. Und in dem Prozess bringt er einen Ägyptern um. Er wird zum Mörder und er scheitert. Und statt wirklich da helfen zu können, muss er fliehen. Er flieht in die Wüste und es sieht alles, als wäre alles wieder kaputt. Und das ist wieder ein Teil des roten Fadens, wo wir sehen, wir Menschen scheitern und alles ist aussichtslos. Ne? Aber dann kommt was dazwischen. Und Mose ist in der Wüste, er ist zur Hirte geworden, der war mal ein Prinz von den Ägyptern, er ist jetzt Hirte in der Wüste und Gott erscheint ihm in einem brennenden Busch und er sagt ihm, Gott gibt ihm diese Botschaft. Er sagt, ja, ich habe die Hilfeschreie der Israeliten gehört, ich habe gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Darum geh nach Ägypten, Mose, ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. Habt ihr jemals so etwas erlebt, wo ihr sagt, ja, ich habe einen Eindruck bekommen oder eine Aufgabe bekommen und als ich es versucht habe, es umzusetzen, ging es nicht. Das war wahrscheinlich ein Missverständnis. Ne? Aber dann plötzlich kommt das eigentliche Wort und er sagt, nee, das war wirklich, das war eigentlich so gemeint. Und das ist genau, was hier passiert. Gott erscheint dem Mose und sagt, hey, dein Auftrag gilt noch, jetzt gehst du, jetzt schicke ich dich, jetzt ist die Zeit reif, jetzt geh und tu, womit du beauftragt worden bist. Dein Zweck erfüllt sich. Und durch Mose wird das Volk Israel auch gerettet. Das ist eine lange Geschichte, die 10 Plagen und so weiter, aber ich möchte mich auf etwas ganz Besonderes konzentrieren. Und zwar, Gott gibt Mose einen Befehl, am Nacht vor dem Auszug eine Tradition zu starten. Diese Tradition heißt das Passafest. Und wir lesen hier, wie dieser ein Abschnitt von diesem Passafest, worum es geht. Und hier steht, richtet den Israeliten aus, am 10. Tag dieses Monats soll jeder für seine Familie ein Lamm auswählen. Wenn eine Familie zu klein ist, um ein ganzes Lamm zu essen, soll sie sich mit ihren nächsten Nachbarn zusammentun. Teilt es euch so ein, dass genug Fleisch für alle da ist, aber auch nichts davon übrig bleibt. Sucht einjährige männliche Tiere ohne Fehler aus. Es können Schafe oder Ziege sein. Und Gott sagt den Israeliten zu, dass an Nacht vor dem Auszug sie ein Lamm schlachten sollen. Und es steht hier nicht drin, aber dass den Blut vom Lamm auf den Türen geschmiert werden müssen. Und dann verspeisen sie dieses Lamm. Und das ist eigentlich das letzte Abendmahl. Das erste letzte Abendmahl. Und was war das letzte Mal, das Jesus zu sich genommen hat? Das letzte Abendmahl. Und er war das Lamm. Also hier sehen wir wirklich, wo es gestartet hat. Oder das kribbelt irgendwie, wenn ich dran denke. Ne? Dass Gott das Abendmahl Mose gegeben hat. Und das war die letzte Aktion, die das Volk Israel in Ägypten gemacht hat, vor dem sie ausgezogen sind. Wieder nochmal. Vom Tod ins Leben. Die sind auferstanden. Durch das Lamm, durch das Blut von einem Lamm. Und was sehen wir hier? Ein Lamm ohne Fehler. Ne? Und wenn wir an einem Lamm denken, das ist ein hilfloses Tier. Es kann sich nicht wehren. Es steht stumm da. Und so ist Jesus auch zum Kreuz gegangen. Ohne was zu sagen. Stumm. Und fast hilflos. Er hat sich abschlachten lassen. Genauso wie dieses Lamm. Und was daraus wird, ist dann, dass das Volk Israel zieht in die Wüste und geht in Richtung verheißenes Land. Aber leider läuft es auch nicht so richtig. Da müssen sie für 40 Jahre in der Wüste ein bisschen verweilen. Und dann am Ende kommt es dazu, dass sie zum verheißenen Land kommen. Und jetzt wird es spannend, Leute. Jetzt reden wir von einem Typen, der heißt Josua. Und eigentlich ist Josua beauftragt worden, das Land einzunehmen, weil Mose selber gestolpert ist und gegen Gott gesündigt hat. Und Gott hat ihm gesagt, also, weil du diese Sünde begangen hast, kannst du nicht das Land einnehmen, aber dein Nachfolger, Josua, Sohn des Nun, wird es tun. Und Josua ist ein als starker Krieger bekannt. Jemand, den wir als guter Leiter, guter Feldherr sehen. Aber in meiner Meinung nach war er einfach ein ganz einfacher Typ. Ne? Weil wir sehen hier, dass vor dem er das Land einnimmt, er wusste, was sein Auftrag war, gibt ihm Gott dieses Wort. Er sagt, sei mutig und stark, denn du wirst das Land einnehmen, das ich euren Vorfahren versprochen habe und wirst es den Israeliten geben. Das heißt, ich wette, dass er etwas... er hatte Zweifel gehabt. Ne? Kann ich das wirklich hinbekommen? Das ist eine große Aufgabe, dieses Volk zu leiten und dann in dieses Land zu gehen. Dieses Land, das so mit Honig und Milch fließt. Aber wie kann ich das annehmen? Die Völker, die dort sind richtig stark. Und das ist eine große Herausforderung. Du weißt in einer gewissen Hinsicht, Gott hat mir dieses Land geschenkt, gegeben, aber trotzdem muss ich reingehen und ich muss es einnehmen. Es wird nicht von alleine angenommen werden. Es braucht von mir Engagement, es braucht von mir Gehorsam. Und wir wissen, dass eine Auslösung dafür, warum das Volk Israel für 40 Jahre in der Wüste umherren müsste, ist, weil eine Gruppe von der damaligen Generation sich dazu geweigert haben, das Land einzunehmen. Ich sage, die Völker dort sind zu stark, wir können sie nicht besiegen. Und trotzdem hat Gott ihnen versprochen, nee, ihr werdet sie besiegen. Und weil sie nicht den Herrn vertraut haben, mussten sie in der Wüste sterben. Und die nachfolgende Generation unter Josua hat dann das Land eingenommen. Und das stimmt so ein bisschen für uns auch. Manchmal verspricht uns Gott etwas Großes, aber es liegt an uns auch, einen Schritt zu machen. Wir müssen auch etwas tun, damit das zustande kommt. Wir müssen ihm vertrauen. Er sagt, geh in diese Richtung, tu das. Das sieht unmöglich aus, das kriege ich nicht hin. Nee, wenn Gott es uns versprochen hat, ist es möglich. Aber wir müssen ihm vertrauen. Und was ich wirklich glaube, was für den Josua eigentlich als grundlegende Wahrheit in seinem Leben war, das ihn geführt hat, sind seine folgenden Worte. Am Ende seines Lebens, am Ende, nachdem er in Israel eingewandert ist, mit dem Volk Israel und das Land eingenommen haben, die haben nicht alles einnehmen können, aber der hat... Für Jahre lang hat er eigentlich Krieg geführt und diese Völker dann vertrieben und er sich beim Niederlassen ist, redet er zum Volk Israel und sagt die folgenden Worte. Er sagt, wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr gehören wollt. Den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrat verehrt haben oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr lebt. Ja? Im Land, den wir eingenommen haben, diesen schwachen Göttern. Ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Und das ist ein sehr wichtiges Wort. Josua hat dem Herrn vertraut, gesagt, ich diene dem Herrn, dem lebendigen Gott. Nicht andere Götter oder sonst was. Ich diene dem Herrn und egal, was ihr sagt, ich werde ihm nachgehen. Das ist, gerade heutzutage ist so ein Begriff in allen Mündern von den Jugendlichen. Kennt ihr diesen Begriff Sigma, ein Sigma-Male? Das ist, was Josua ist. Der macht seinen eigenen Weg. Der sagt, ich folge dem Herrn, egal was. Und ihr könnt tun, was ihr wollt, aber ich bleibe auf diesem Pfad. Und der ist nun als großer Krieger und Nachfolger von Mose bekannt. Ne? Das sind wirklich spannende Geschichten. Und ich möchte einfach mal zusammenfassen. Was ist der rote Faden hier? Das erste ist, dass Gott uns einen Retter verspricht. Wir sehen das in Isaak. Ne? Er wurde von... da bin ich nicht eigentlich reingekommen, aber Abraham wurde von Gott aufgefordert, Isaak aufzuopfern. Und in dem Moment, wo er gerade dabei war, den Isaak zu schlachten, bereitet Gott einen Schafbock für den Isaak. Das ist wieder nochmal ein Bild dafür, dass Gott uns einen Retter bereiten wird. Jakob, ne? Josef kommt vom Tod zurück und rettet sie von dieser Dürre. Ägypten, Gott bereitet Mose, die Israeliten aus Ägypten rauszuführen. Und dann Kanaan. Josua ist da, um das Land einzunehmen. Gott wird einen Retter bereiten. Aber Gott beruft uns auf ein Leben der Hingabe dafür. Ne? Israel, das Volk Israel musste Ägypten verlassen, obwohl es so reich war. Zu sagen, es ist so schön hier. Ach, vielleicht hat der Gott es nicht so gemeint. Ne? Also vielleicht hat er auch Ägypten gemeint mit dem verheißenen Land. Nee, wir müssen dem Herrn vertrauen zu sagen, ja, wenn er sagt, ich gehe in eine Richtung, ich muss ihm völlig und ganz vertrauen. Ne? Und Ägypten ist daher heutzutage von vielen Wissenschaftlern als ein Symbol des alten Lebens betrachtet worden. Dass wenn wir von Ägypten in der Bibel lesen, heißt es dein altes Leben, das Leben vor Gott. Und Gott sagt, verlässt Ägypten und folgt mir in das verheißene Land, in das ewige Leben. Wir sehen das immer wieder in der Bibel, diese Erzählung. Und dann kommen wir zum dritten Punkt, dass Gott uns ein ewiges Leben schenken möchte. Und das ist das eigentliche verheißene Land. Was heißt ewiges Leben? Ewiges Leben heißt, mit ihm ewig zu leben. Mit ihm ewig zusammen sein. Und ehrlich gesagt, als Mensch, es gibt nichts Schöneres, als eine gute Beziehung, ein gutes Beisammensein zu erleben. Ne? Wenn wir einfach einen schönen Abend miteinander verbringen, das ist das Schönste im Leben. Gemeinsam was zu genießen, Austausch zu haben, miteinander einfach eine schöne Zeit zu verbringen. Dafür sind wir geschaffen worden. Und das ist, was Gott mit dir und mir für eine Ewigkeit machen möchte. Er will nicht, dass wir niemals wieder getrennt werden. Und er will uns das schenken. Er schenkt uns dadurch. Das sehen wir immer wieder in diesen Geschichten. Wie er das Volk Israel in das verheißene Land gerufen hat, wie er Abraham in das verheißene Land gerufen hat, wie er Josef wieder daran erinnert hat, er geht wieder ins verheißene Land. Er hat immer das vor den Augen getan, dass wir in ein ewiges Leben berufen worden sind. Aber wir müssen ihm vertrauen. Und als letztes möchte ich ein paar Action Points hier vorstellen. Das erste ist, ganz praktisch, bitte beruht nicht auf meinen Erzählungen hier. Ich bin nicht der beste Geschichtserzähler. Deswegen liest die Geschichten, die ich hier erwähnt habe. Geht mal rein und liest das Alte Testament. Es ist nicht ein verstaubtes Buch. Das ist ein sehr spannendes Buch eigentlich. Und ich habe hier die Kapitel die Abschnitte hier eigentlich aufgelistet, wo diese Geschichten eigentlich stattfinden. Abraham, 1. Mose, Kapitel 12 bis 15 war der Abschnitt, wo Gott den Abraham beruft und ihm dann diese Verheißung gibt. Josef, Mose 37 bis 50, Moses, 2. Mose von 1 bis 15 und Josua 1 bis 12. Also liest es einfach mal durch. Ist mal gut, selber zu lesen, was da drin steht. Statt einfach immer sich auf den Erzählungen hier zu verlassen. Und als zweites möchte ich sagen, wir wollen mal ein bisschen Selbstreflexion machen hier. Zu sagen, okay, wo stehe ich in meiner Beziehung zu Gott? Wie würde ich mich einstufen? Wäre ich ein Mose? Wäre ich ein Abraham? Wäre ich ein Josef? Was bin ich denn? Brauche ich überhaupt einen Retter? Ne? Brauche ich überhaupt einen Retter? Oder meine ich bekomme das selber hin? Ich kann das machen. Weil ehrlich gesagt, die Menschen, die sagen, ich bekomme das selber hin, die brauchen am meisten den Retter. Das ist die Wahrheit. Die müssen von sich selber gerettet werden. Denn irgendwann mal wird uns die Puste ausgehen, wird uns die Kraft ausgehen und wir werden uns nach jemandem ausstrecken. Und wenn Jesus nicht da ist, wenn wir ihn nicht angenommen haben, dann sind wir wirklich in einer schwierigen Lage. Deswegen die Frage ist, brauchst du einen Retter? Bist du dazu bewusst, dass du einen Retter brauchst? Ne? Wie stehst du in deiner Beziehung zu Gott? Zweite Frage, würdest du dein Leben als dem Herrn hingegeben bezeichnen? Würdest du sagen, ich bin, wenn ich unterwegs mit Gott bin, wie sehr dem Herrn bin ich hingegeben? Vertraue ich ihm völlig und ganz? Oder sehe ich ihn eher als einer, der mir alles bereitet, wenn ich was brauche? Wie ist meine Beziehung zu Gott? Denn ehrlich gesagt, was den Abraham wirklich selig gemacht hat, ist, dass er den Gott total vertraut hat. Er hat nicht ihn als Bereiter gesehen, sondern als sein Herr, als sein König. Was er sagt, das tue ich. Ich bin ihm total hingegeben. Wenn er sagt, spring jetzt, ich spring. Ich vertraue ihm total. Der weiß, was er tut. Und das ist ein Prozess. Das passiert nicht über Nacht. Das muss über die Jahre, über die Tage gemacht werden. Immer wieder müssen wir unseren Glauben im Herrn wachsen. Und dann werden wir wirklich seine Kraft zu spüren bekommen. Und wir werden wissen, wo es entlang geht. Und es wird an schönen Stellen entlang gehen. Ich sage euch, er wird uns manchmal irgendwo hinbringen, wo wir nicht hinbringen möchten. Das kann ich von meinem eigenen Leben erzählen. Ich wäre lieber nicht hier, sondern in der Türkei noch. Das weiß ich. Aber ich bin sehr, sehr dem Herrn dankbar, dass ich hier bin. Ich hätte mir nie dieses Leben auserwählt, aber wir haben so einen Segen erlebt, seit wir in Deutschland sind. Ne, er sagt, es ist gut, dass ich den Herrn da vertraut habe, denn er weiß besser, er weiß wirklich besser und er will uns immer das geben, das wir eigentlich wollen, das wir uns wünschen. Wir wissen es nur nicht, weil wir sind wie Schafe und Schafe sind nicht die klügsten Tiere, wenn ihr das wisst. Ne? Wir müssen dem Hirten vertrauen. Und das bringt mich zur dritten Frage und das ist, wächst du in deinem neuen Leben rein? Bist du immer am Weiterwachsen? Vertiefst du dich in deiner Beziehung mit Gott? Und das ist nur eine Frage, die du antworten kannst. Und wenn wir mit uns selber ehrlich sind, wissen wir, ob es ja oder nein ist. Es könnte Tage geben, wo wir wachsen, es könnte Tage geben, wo wir einfach an einem Ort stehen bleiben. Aber das Wichtige ist, dass wir ständig wachsen. Dass über die Länge wir eine positive Veränderung sehen. Und das braucht Arbeit. Das braucht Ausdauer. Das braucht Hingabe. Und das sind die drei Sachen, die ich gerne einfach mal als Selbstreflexion stellen möchte. Dass, wo stehen wir in unserer Beziehung zu Gott? Würden wir unser Leben als ihm hingegeben bezeichnen und wachsen in unserem Leben? Wenn wir diese Sachen uns regelmäßig fragen, dann kommen wir voran in unserem Glauben. Beten wir gemeinsam. Jesus, ich danke dir, dass die Bibel ja einen Sinn hat, dass sogar die alten Geschichten deine Fingerabdrücke haben und dass wir die ganz klar sehen können, wenn wir genauer hinschauen. Ich danke dir, dass du uns einen Retter bereitet hast. Ich danke dir, dass du uns ja in ein verheißenes Land berufen hast, dass jeder von uns teilhaben kann und dass du uns dahin leitest. Ich bete für heute, dass wir wirklich diese Wahrheiten zu Herzen nehmen, zu sagen, okay, ich folge dir, ich gehe dir nach, egal wenn ich nicht alles verstehe, was los ist, aber ich weiß, dass du das Beste im Sinn für mich hast. Ich bete für diese Woche für uns. Du weißt, was uns bevorsteht. Du weißt, ja, ob wir besorgt sind oder ob wir auf uns etwas freuen. Ich bete dafür, dass du unsere Schritte leitest, dass du uns dahin führst, wo wir sein sollen. Gib uns ein Ohr dafür, gib uns ein Herz der Hingabe, dass wir dir vertrauen, dass wir dich wirklich als Zentrum unseres Lebens behalten, Jesus. Und verzeih uns, wenn wir das nicht tun. Richte uns wieder auf den richtigen Weg, wenn wir da abkommen und leite unsere Wege in die Richtung, in die wir gehen sollen. Denn wir wissen, wo es entlang geht, es ist schön. Du bist wunderschön und wir danken dir, dass du uns damit eingeladen hast. Wir beten all dies in deinem heiligen Namen. Amen.
Wow, was für eine Message. Wir hoffen, dass dieses Wort zu dir gesprochen hat und dich durch den Tag und die kommende Woche begleiten wird. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, kannst du gerne auf unsere Website und Social Media vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal, sei gesegnet.